Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Die Erlaubnis des Rufs ist ein Pilotprojekt der Stadt Köln und ist auf 2 Jahre befristet. Möglicherweise wird das Projekt wegweisend sein für andere deutsche Großstädte. Und so ist die Debatte um den Ruf des Muezzins in Deutschland auch nicht beendet. Michael Hollenbach fasst die politischen, rechtlichen und religiösen Hintergründe zusammen und hat als erstes nachgefragt, was der Muezzinruf überhaupt beinhaltet.
Allahu Akbar, Allah.
Der Gebetsaufruf, das hat im Grunde 2 Bedeutungen. Das eine ist eine klare Eingrenzung dessen, was die Muslime unter der Göttlichkeit verstehen.
Erläutert Murat Chalayan vom Islamkolleg in Osnabrück.
Das heißt, er ist nicht vergleichbar mit allem, was er erschaffen hat. Und dementsprechend ist er größer als alles, was existiert. Aber gleichzeitig hat es auch die Bedeutung, dass Gott Allah der Größte ist. Und dann folgt im Kern das, was das muslimische Glaubensbekenntnis ausmacht. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Und dann im zweiten Teil, ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist.
Anders als das christliche Glockengeläut sei der Ruf des Muezzins ein religiöses Bekenntnis, betont Susanne Schröter, Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam.
Da wird eine verbale Botschaft mit transportiert und von vielen Muslimen wird das eben auch so interpretiert, der Islam ist die einzige Religion, alle anderen sind dann implizit eben nicht die wahren Religionen.
Eine Position, die Susanne Schröter auch kritisch von liberalen Muslimen gespiegelt bekommt, die sich für einen moderaten Islam stark machen.
Die sagen allesamt, der Muezzinruf stört sie extrem und das ist für sie eigentlich ein Zeichen, dass die Integration in die falsche Richtung geht. Also da kommt sehr viel Protest auch von der Seite säkularer Muslime und Muslimen.
Schröter befürchtet einen Missbrauch des Muezzinrufes als religionspolitisches Statement.
Da verkennen wir einfach auch, in welcher Situation sich der orthodoxe oder auch der fundamentalistische Islam, der bei uns ja relativ stark ist, befindet und dass es da auch um Macht geht, um Machtausübung innerhalb der Communities, aber auch Machtausübung in der Gesellschaft.
Auch der Osnabrücker Islamwissenschaftler Murat Chalayan weiß um die Gefahr, dass der Muezzinruf politisch instrumentalisiert werde.
Für mich ist es wichtig, dass gesellschaftlich die Menschen sich untereinander verstehen, dass gesellschaftlicher Frieden herrscht. Und der Gebetsruf sollte nicht dort verdinglicht werden, um gesellschaftliche Zerwürfnisse hervorzurufen.
Allahu Akbar, Allah.
Der Ruf des Muezzins dokumentiert einen religiösen Absolutheitsanspruch, bestätigt auch Michael Heinig. Er ist Professor für Staatskirchenrecht an der Universität Göttingen. Rein rechtlich sei das aber unproblematisch.
Das Exklusivhalten seines eigenen Glaubens, die Verteidigung einer Glaubenswahrheit ist Gegenstand der Religionsfreiheit. Wir leben ja in einer religionskulturell sehr gemäßigten Zone in Deutschland und wer exklusiv sagt, ich habe den wahren Glauben und nur mein Gott ist der wahre Gott, das wirkt etwas verstörend, ja, aber von Rechts wegen ist das durchaus zulässig.
Auch wer sich beispielsweise als Atheist sowohl vom Glockengeläut als auch vom Muezzinruf gestört fühle, könne sich nicht auf das Grundgesetz berufen.
Die negative Religionsfreiheit gibt jetzt keinen Anspruch darauf, dass andere ihre Religionsausübung unterlassen. Es gibt keinen Konfrontationsschutz.
In Deutschland lasse sich juristisch gegen den Ruf des Muezzins eigentlich nur das Emissionsschutzgesetz anführen, die sogenannte technische Anleitung Lärm, falls eine gewisse Lautstärke überschritten werde. Doch das gelte im Prinzip auch für das traditionelle Glockengeläut, erläutert Michael Heinig.
Wir haben eine Grundwertung der Verfassung, dass alle Religionen gleicher Ehre sind. Also gerade keine Abstufung vorgenommen wird nach Herkömmlichkeit, sondern hier der Muezzinruf tatsächlich ebenso gleich behandelt wird wie das Glockengeläut.
Wobei beim Glockengeläut schon mal die Überschreitung der Grenzwerte toleriert werde.
Glockengeläut ist gleichsam privilegierter Lärm.
Islamforscherin Susanne Schröter betont vor allem die politische Bewertung. Sie warnt davor, dass Städte wie zum Beispiel Köln beim Muezzinruf zu tolerant sein könnten. Für sie ist Muezzinruf nicht gleich Muezzinruf.
Das hängt unmittelbar damit zusammen, in welcher Weise sich der Islam auch entwickelt im Westen. Also wird es in Zukunft einen europäischen Islam geben, einen Islam, der sich stärker löst, auch von den Vorgaben, die zum Teil in der islamischen Welt noch sind? Oder wird es vielleicht eher so ein Diaspora-Phänomen geben, dass sich da fundamentalistische Strömungen eher noch stärker herausbilden, um einen Gegenpol zu bilden gegen die säkulare westliche Gesellschaft? Das wird ganz stark davon abhängen.
In Deutschland gibt es bereits einige Kommunen, in denen der Muezzinruf zum Freitagsgebet erschallt. Doch die allermeisten Moscheegemeinden verzichten auf die Option zum öffentlichen Gebetsaufruf.
Im Grunde ist es normativ verbindlich, aber nicht derart, dass man sagen würde, ohne den Gebetsaufruf könnte man nicht beten. Aber sobald sich drei Muslime zusammengefunden haben, ist es normativ empfohlen, den Gebetsaufruf zu tätigen.
Für den Osnabrücker Islamwissenschaftler Murat Schalayan ist der Ruf des Muezzins eine Abwägungssache.
Da muss man einen weisen Mittelweg zu finden, versuchen und den gesellschaftlichen Dialog suchen und dann schauen, inwieweit das überhaupt weise und gesellschaftskonform ist, was man da wirklich realisieren möchte.
Für Murat Schalayan gilt jedenfalls:
Ich persönlich brauche kein öffentliches Bekenntnis, ich gehe auch so zum Gebet.
Muezzinruf in Deutschland, ja oder nein? Die Debatte darum geht weiter, nachdem in Köln heute der erste Muezzinruf zu hören sein wird. Michael Hollenbach fasste die politischen, rechtlichen und religiösen Aspekte des Muezzinrufs zusammen.